Schlingpflanzen wandten sich mir um den Kopf. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge. Und hinter mir schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Als mir die Sinne schwanden, da dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, bricht dir die Treue. Ich aber will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe. Denn du, Herr, du bist mein Retter. Da befahl der Herr, dem Fisch ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken. Eine der verrücktesten Erzählungen im Alten Testament, vermutlich in der ganzen Bibel, so dass auch einige fragen, wie kann so etwas geschehen? Gibt es so einen Fisch, der das könnte? Kann man da drin überleben? Wie funktioniert das? Nun, ich habe auch gelesen von Riesenfischen und was man da schon an Tieren drin gefunden hat, auch lebendig zum Teil. Aber ihr werdet auch sehen, hoffe ich, oder du wirst sehen, dass das, was hier beschrieben wird, nämlich die Rettung Gottes an einer Stelle, wo man es nicht erwartet hätte, dass das vielfach geschieht, auch heute. Und dass es viele solcher Fische gibt, die zur rechten Zeit kommen, um Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren und aus der Grube zu ziehen. Und dass das Thema bei diesem Text, nämlich die Chance des Ertrinkens. So verrückt das auch klingt, die Chance des Ertrinkens, zu sehen, welcher Segen darin in dieser furchtbaren Erfahrung liegen kann. Zunächst also zu dem, was Jona hier passiert ist und zum Ertrinken. Ich habe aufgrund der Arbeit in der OGS habe ich ja eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer gemacht. Hätte auch nie gedacht, dass ich das bestehe, denn deshalb kann ich das nur mal hier erwähnen, nicht wahr? Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass ich der bin, der gerettet werden muss, sobald ich das Wasser berühre. Aber anscheinend könnte es zur Not dann auch andersrum gehen, wobei ich natürlich hoffe, dass die Situation nie eintreten wird, das zu erleben, dass jemand ertrinkt. Das Ertrinken ist eine sehr furchtbare Todesart. Und man spricht von 5 Phasen des Ertrinkens. Die wollte ich euch hier zeigen. Die Phase 1, die ihr hier seht, ist die Phase, in der der Ertrinkende sich noch über Wasser halten kann und strampelt wie verrückt und brüllt und schreit, um Hilfe ruft. Wenn man da als Rettungsschwimmer rankommt, muss man aufpassen, das kann sehr gefährlich werden, weil der Ertrinkende in seiner Panik sich an dich klammert und dich mit runterzieht. Und dann muss man sich wieder gewaltsam befreien aus diesem Griff. Man muss im Grunde dann fast warten bis zur Phase 2. Das ist die Phase, wo dem Ertrinkenden alle Kräfte ausgegangen sind. Wo nichts mehr ist mit Strampeln und Kämpfen und Schreien, wo die Kräfte geschwunden sind und er anfängt zu versinken und sich in dem Sinne dann auch nicht mehr irgendwie festkrallen kann. Phase 2. In Phase 2 erstmal versucht der Ertrinkende, den Mund geschlossen zu halten und nicht einatmen zu müssen, wenn ihr so wollt, die Luft anzuhalten. Und das geht aber nur eine geraume Zeit, bis es eine Frage des reinen Reflexes ist, dass er den Mund aufreißt, um heftig einzuatmen. Was er dort einatmet, in Anführungsstrichen, ist Wasser, sodass sich die Lunge mit Wasser füllt. Es bilden sich in Phase 4 Bläschen vor dem Mund, Schaum tritt aus, es kommt zu Krampfanfällen und zu einzelnen Schnappatmungen noch, bis dann letztlich in Phase 5 der Tod eintritt. Ein furchtbares, schreckliches Erleben. Es geht hier darum, aufzuzeigen, was Jona widerfahren ist, was er erlebt hat. Er war mindestens in Phase 2. So beschreibt er es hier. Er sagt, er hat geschrien, gerufen und dann ist er versunken. Und Schlingpflanzen waren um seinen Körper und hüllten ihn ein. Und er sagt, ich sank hinab in die Tiefen. Er war also an der Stelle, an der es keine Hoffnung mehr gibt und an der er aufgegeben hatte und, so heißt es hier, mit dem Leben abgeschlossen. Mit dem Leben abgeschlossen. Ich dachte schon, ich bin davon ausgegangen, dass ich deinen heiligen Tempel nie mehr sehen werde. Also für mich war klar, das war es jetzt hier. Jetzt ist es vorbei. Ihr wisst, wir sprechen von dem Ertrinken nicht nur im wörtlichen Sinne, sondern auch im Übertragenen. Da sagst du, mir steht das Wasser bis zum Hals. Oder sprichst davon, dass dich etwas runterzieht. Runterzieht. Die Erfahrung des Ertrinkens kann bildlich gebraucht werden. Und zwar immer dann, wenn es Lebensumstände gibt, wenn es Erfahrungen gibt, Dinge gibt, die über deine Kräfte gehen. Du fängst anfangs an, versuchst du dich zu wehren und dagegen anzugehen und zu kämpfen, aber es geht über deine Kraft und du hast den Eindruck, Hilfe, ich gehe hier unter. Ich gehe hier unter. Es gibt, wenn man das so betrachtet, verschiedene Arten des Ertrinkens. Auch das habe ich einmal aufgeschrieben und ein paar davon stelle ich euch kurz vor. Es gibt ein ethisch-moralisches Ertrinken. Was ist damit gemeint? Das ist der Versuch, etwas aus deinem Leben zu entfernen, was dich eigentlich selber runterzieht, was dich fertig macht. Vielleicht Jähzorn oder Eifersucht. Du weißt, das macht deine Beziehung kaputt. Und du würdest es gerne loswerden und du versuchst es, aber du schaffst es nicht. Und du hast den Eindruck, das geht hier über meine Kräfte. Vielleicht sind es andere Dinge, wo du erlebst, ich weiß es doch, es ist nicht gut. Ich möchte frei werden davon, aber ich komme davon nicht frei. In der Bibel ist davon berichtet, von dieser Erfahrung, der Apostel Paulus hat sie gemacht. Er war ein sehr gläubiger Jude und er war sehr danach bestrebt, nach dem jüdischen Gesetz zu leben. Je mehr er das aber versucht hat, umso mehr hat er festgestellt, ich schaffe es nicht. Ich packe es einfach nicht. Drum schreibt er an die Römer in seinem Brief, wir finden demnach unser Leben von folgender Gesetzmäßigkeit bestimmt. Ich will das Gute tun, bringe aber nur Böses zustande. In meinem Inneren stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu, aber in meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten sehe ich ein anderes Gesetz am Werk, nämlich das Gesetz der Sünde. Das Gesetz der Sünde. Und er schließt diesen Abschnitt mit einem Hilfeschrei, wie ein Ertrinkender schreit. So schreit auch der Apostel: Ich unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Da habt ihr genau das wie bei Jona, eine tödliche Verstrickung, die mich runterzieht. Es ist die Sünde, die mich runterzieht. Wer rettet mich aus dieser Verstrickung? Der Versuch selber, sich zu einem guten Menschen zu machen, scheitert. Es gibt als zweites ein geistliches Ertrinken, ein Ertrinken im Glauben, im Vertrauen auf Gott und auf Christus. Du denkst natürlich zunächst mal, dass du es bist, der glaubt, dass es dein Vertrauen ist, dass du in Jesus setzt. Das ist dein Glaube. Und du hast Phasen, in denen dir das sehr, sehr real ist und Gott ist dir nahe. Und du spürst es im Gebet. Und du würdest Leute auslachen, die sagen, Gott gibt es nicht. Und dann wird dir das auf einmal entzogen. Und dann gehst du durch eine Wüstenzeit und fragst dich, wo ist Gott? Ist der überhaupt da? Und dann kannst du Zeiten erleben, wo der Glaube eben nicht mehr stark ist. Wo das Vertrauen weg ist. Und du den Eindruck hast, ich bete nur bis zur Decke und da ist sonst nichts mehr. Und du sagst dir, okay, ich muss noch mehr beten und ich muss noch mehr in der Bibel lesen und dann kommt es vielleicht wieder. Und dann tust du das und erhoffst dir, dass dein Herz wieder entzündet wird, aber es tut sich zunächst gar nichts. Ein Ertrinken im Glauben. Wir finden das im Markus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 24. Ein Vater, dessen Kind krank ist, besessen, wie er sagt, ist und immer wieder runtergezogen wird, dieser Vater kommt zu Jesus und er sagt, Herr, wenn du kannst, dann befrei meinen Sohn, dann mach ihn gesund, dann rette ihn. Und Jesus antwortet ihm, was sagst du mir, wenn ich kann? Dem, der vertraut, wer mir ganz vertraut, dem sind alle Dinge möglich. Also, würdest du mir ganz vertrauen, dann würdest du Wunder über Wunder erleben. Und der Vater antwortet und sagt, Herr, ich will ja, ich würde ja gerne, aber ich schaff's nicht. Hilf meinem Unglauben. Hilf meinem Unglauben. Ein Rettungsschrei in einer Situation, in dem jemand merkt, Glaube muss mir geschenkt werden. Glaube kommt von außen. Da muss mein Herz entzündet werden. Ich kann das nicht machen. Im Kopf ja, aber nicht im Herzen. Herr, hilf meinem Unglauben. Es gibt körperliches Ertrinken. Krankheitssituationen. Eine Krankheit, die über deine Kräfte geht. Eine Krankheit, die vielleicht chronisch ist und die dich deshalb fertig macht und runterzieht, weil sie über Monate, vielleicht über Jahre andauert und immer wieder Schmerzen verursacht, immer wieder beeinträchtigt und du immer wieder auch an Situationen kommst, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Oder eine Krankheit, in der jede ärztliche Hilfe fehlschlägt und es keine Möglichkeit gibt, einzugreifen. Der Bartimäus, ein Bettler, der saß am Straßenrand und hört, dass Jesus vorbeikommt und der Bartimäus war blind. Er konnte nicht arbeiten, er konnte nur betteln und schauen, dass er irgendwie über die Runde kommt und es gab keine Hilfe für ihn, keine ärztliche Hilfe. Und es wird uns berichtet, hier im Markus-Evangelium, Kapitel 10, dass er schreit, als er hört, dass Jesus kommt. Er schreit, Herr, erbarme dich meiner. Und die Leute wollen ihn mundtot machen, weil das passte nicht ins Konzept, dass da von links und rechts alles mögliche Gesindel ankommt und um Hilfe bettelt. Und als man ihn mundtot machen will, schreit er nur umso lauter: Herr, erbarme dich meiner. Das ist der Schrei eines Ertrinkenden, der weiß, hier ist meine Chance. Hier ist mein Retter. Hier kommt der Herr, der mich rausziehen kann aus der Grube. Wenn einer das kann, dann ist das Jesus. Darum schreit er. Und es gibt psychisches Ertrinken, also nicht körperliche Nöte, sondern seelische Nöte, die einen Menschen herunterziehen kann, sodass er die Erfahrung hat, ich ertrinke. Psalm 18, einmal ab Vers 5. Ich war gefangen in den Fesseln des Todes und vernichtende Fluten stürzten auf mich ein. Die Totenwelt hielt mich mit Schlingen fest. Die Falle des Todes schlug über mir zu. In meiner Verzweiflung, da schrie ich zum Herrn, zu ihm, meinem Gott, rief ich um Hilfe. Er hörte mich in seinem Tempel. Mein Hilferuf drang durch bis an sein Ohr. Hier betet jemand, der Verfolgung erleidet und der voller Angst und Panik ist. Da ist es das Innenleben, die Seele, die verzweifelt ist. Und die schreit: Hilf mir, Herr, ich ersaufe. Ich kann nicht mehr. Ich gehe hier unter in diesen Fluten. Mehrere Arten des Ertrinkens, wenn ihr so wollt. Immer hast du den Eindruck, es wird mir zu viel, es wächst mir über den Kopf. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Manch einer von euch könnte von solchen Situationen berichten. Auch ich habe das erlebt, insbesondere die letzte Form, die hier beschrieben wird, des Ertrinkens und eine Situation, in der ich nur noch zu Gott geschrien habe: Herr, hilf, hilf mir, hol mich da raus. Und jeder, der das erlebt, was wir hier jetzt versucht haben zu beschreiben, was ich versucht habe zu beschreiben, wird, wenn er drin steckt, nicht froh sein oder rufen: Hurra, das ist eine Chance für mich. Das Ertrinken ist ein furchtbares Erleben. Das ist wirklich schrecklich, so runtergezogen zu werden und du kannst nicht mehr weiter. Und doch liegt in dieser Erfahrung, für jeden, der sie macht, in dieser Erfahrung liegt eine Chance. Und zwar ist das die Chance, die eigene Machtlosigkeit zu erkennen. Du bist in der Regel der Meinung, dass du dein Leben im Griff hast. Und wenn die Krise kommt, dann denkst du dir auch noch: Ich kann ja schwimmen. Ich halte mich schon über Wasser. Und wenn die Kräfte nachlassen, dann fängst du an zu strampeln und zu rudern und zu machen. Und du sagst dir: Ich schaffe das. Wenn ich mich nur genügend anstrenge, dann schaffe ich das. Und wenn es dann wirklich bergab geht, dann kommst du an einen Punkt, wo du erkennst und dir eingestehst: Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin an diesem Punkt, an dieser Stelle machtlos. Ich kann nicht mehr. Also wenn das Strampeln vorbei ist, und es ist erstaunlich, wie lange Menschen in der Illusion stecken bleiben können, sie hätten ihr Leben im Griff. Es ist Wahnsinn, das zu erleben. Suchtkranke etwa, die sich so lange etwas in die Tasche lügen, bis eigentlich schon fast Phase 5 erreicht ist, nämlich das Verrecken. Und die immer noch sagen, etwa beim Alkohol, ich kann ja kontrolliert trinken. Die paar Schnäpse, das machen andere auch. Und immer wieder sich immer noch denken, das ist zu schaffen. Wenn ich nur will, ist das zu schaffen. Dabei sind sie längst machtlos, haben die Kontrolle verloren. Diese Erfahrung ist deshalb eine Chance, weil wenn du da drin steckst, dann kann deine Hilfe nur von außen kommen. Sie kann nur von außen kommen. Und hier kommt unser Vater im Himmel, kommt der lebendige Gott ins Spiel. Denn du hast in ihm einen Gott, der dich hört. Und Jona hat geschrien zu Jahwe, zu seinem Gott. Und er sagt, du Herr hast mich auf wunderbare Weise gerettet. Niemand hätte damit gerechnet, dass da irgend so ein Riesenvieh ankommt und ihn noch rausholt. Das war menschlich gesehen, war alles vorbei. Aber Gott hat Mittel und Möglichkeiten, Menschen aufzufangen, aufzubauen, zu trösten, neue Kraft zu geben, Heil und Hoffnung zu vermitteln. Da, wo alles heil und hoffnungslos aussieht. Er hat alle Mittel und Wege, um das zu tun. Ich habe davon gesprochen, dass die Sucht eine solche Erfahrung ist des Untergehens. Und ich habe den Jürgen gebeten, dass er mal hier nach vorne kommt. Jürgen, komm du doch einmal.
Ich lebe noch und ich lebe wieder.
Jürgen, ich gebe dir das dann gleich und du sprichst am besten da rein, ja? Oder vielleicht geht ja beides, dann nimmst du das einfach. Also, ich möchte dich gerne fragen, was ist für dich deine Erfahrung des Untergehens gewesen? Was hat dich runtergezogen in die Tiefe? Was war das für dich?
Zunächst mal möchte ich ganz lustig anfangen. Und zwar war das damals so, wo ich im Krankenhaus war, mit meiner Alkoholvergiftung, hat ein Doktor zu mir gesagt, ich glaube, du bist der Katz, hat er gesagt. 7 Leben hast du wahrscheinlich, so wie du bist, so wie es dir geht. Jetzt glaube ich aber, ich habe nämlich nur mehr als 7 Leben und ich bin gleich wie ein Kater. Weil ich dann nämlich mehr als 7 Glück habe in meinem Leben. Und da habe ich jetzt was aufgeschrieben dazu. Es ging damals los mit 18. Da habe ich meinen Chef so Auto zusammengefahren mit Pfaffenhausen. Und da ging ich so in Berglunge, in Pfaffenhausen, Lacher Berglunge, nach Pfaffenhausen. Und wenn ich da ankommen werde, sind 500 oder 600 Meter, wo es da tief runtergegangen ist, dann wäre ich jetzt tot. Das war das Erste. Und da bin ich hängen geblieben in der Leitplanke. Und so das Auto mit einem Reifen hat es gehalten. Da habe ich mir gedacht, ja gut, das ist gar nicht so schlecht, dass der Herrgott auf mich aufgepasst hat. Und dann das Zweite, was ich habe da ein wenig aufgeschrieben. Und dann das Nächste war, das war in meiner Jugendzeit, das habe ich wie das Folge geschildert, in meiner Jugendzeit habe ich draufgeschrieben, im Vollrausch die Treppe rückwärts hinuntergefallen. Da habe ich auch Glück gehabt, dass mir nichts passiert ist, ich hätte mir das Genick brechen können. Aber da war der Herrgott auch bei mir. Und ich glaube, da ist er jetzt noch bei mir. Und dann habe ich einen Autounfall gehabt mit 80, da ist er schon gesagt, mit Autounfall. Da habe ich noch mehrere Krampfanfälle gehabt. Und da habe ich noch Glück gehabt mit den Krampfanfällen, da war ich einmal beim Johannes. Und als mich erwischt, da wäre ich bald verblutet. Und wenn ich dann nicht beim Johannes gewesen wäre, sondern bei mir daheim, da hat mich keiner gefunden. Da wäre ich klar verblutet. Da wäre ich also das zweite Mal, dritte Mal tot sein können. Ne, und dann war dann noch der, also mit ihm stand, habe ich 8 Krampfanfälle gehabt. Oder noch mehr. Und das wäre schon das dritte Mal jetzt mit Lebensgefahr da. Und dann einen Unfall habe ich mitgekriegt über Bankschieding, genau, ja, auch, das war ja ganz toll. Das war ja ganz toll. Als ich einen Krampfanfall gehabt bei der Bankschieding, mit dem Auto unterwegs, da habe ich mir gedacht, naja, musst du damit Geld holen, bis du zur Arbeit kommst. Und auf einmal, ich weiß gar nicht, ich weiß überhaupt gar nicht mehr. Das habe ich alles täglich für die Polizei. Und dann auf jeden Fall, wie ich aufgewacht bin, war ich ein Kranker, oder? Aber ich habe die Bilder dann gezeigt, die von dem Unfall, wo die Zeitung das gemacht hat. Und da habe ich einen Hydrant, bei der Bank Schilling habe ich getrümmert, weil die Wand, wo der Außenschalter ist, habe ich dann die Wand reingefahren, mein Auto total zerstört. Und das Glück war noch da dabei, da war der Herrgott auch wieder bei mir. Eine Minute vorher sind in den Kindergarten vorbeigelaufen, Kindergarten. Und die hätte ich beinahe erwischt. Der letzte Mal ist noch eiskalt und so genommen. Das habe ich alles von der Polizei gesagt, ich habe das gar nicht gewusst. Das war der Migrant, ja genau, ja.
Jürgen, das ist also alles die Folge gewesen vom Alkohol.
Ja.
Das ist der Alkohol gewesen, der dich so runtergezogen hat.
Ja.
Du sagst jetzt, das sind Situationen gewesen, wo du mit dem Leben davongekommen bist. Und dann gab es aber so einen Punkt für dich, der eine Wende dargestellt hat. Und auch einen Punkt, wo du nicht mehr konntest, wo das offensichtlich war, dass es für dich nicht mehr weiter geht.
Ich konnte überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr.
Wo ist das gewesen oder was ist das gewesen, was für dich die Wende eingeleitet hat? So, ich sag mal, dein Ertrinken, wo du gemerkt hast, es geht nicht mehr.
Ja, das war damals schon beim Johannes, wo ich den Krampfanfall gehabt habe, wo ich bald verblutet wäre. Und da habe ich auch schon gedacht, ach ja, mit dem Herzen, nee, das war da. Da habe ich einen Schlaganfall gehabt und einen Herzinfarkt auf einmal. Und da habe ich meinen Nachbarn gefunden. Und da habe ich geguckt, musste man nach Jürgen gucken. Ne? Und da habe ich meinen Nachbarn gefunden. Da bin ich nahe. In ein Krankenauto gekommen, dann ist mich reanimiert. Dann ist mich nach Kissingen gefahren. In ein Krankenauto. Und da bin ich zurück auf die Intensivstation gekommen. Und auf jeden Fall war ich klinisch tot schon gewesen. Und dann haben sie mich wieder reanimiert gehabt in Kissingen. Da hat mein Vater noch zu mir gesagt, das weiß ich noch. Die Oma in Grabstein brauchen wir gar nichts zu machen. Ich glaube, der Jürgen stirbt bald. Ne? Haben sie zu mir gesagt, das habe ich noch gehört. Im Unterbewusstsein, wo ich gar nicht mitgerechnet habe, dass keiner was hört. Ne? Ich habe es aber gehört. Und dann auf jeden Fall haben sie mich nochmal reanimiert gehabt. Ne? Und dann war der Pfarrer da, hat mir die letzte Ölung gegeben und dann ging es wieder aufwärts nachher. Die letzte Ölung, wie ich gekriegt habe, dann ging es wieder wesentlich nachher. Und zum Schluss, wie der Erfolg jetzt gesagt hat, das war das, was Umschlag gemacht hat, da habe ich gesagt, ich schaffe es nicht mehr, ohne mich helfen mehr. Ich bin nach Wernig gefahren und dann ist auch nochmal das passiert mit dem Krampfanfall. Da habe ich so eine Spitze gekriegt, so eine Infusion. Da habe ich nochmal einen Krampfanfall gekriegt nachher. Und da hat es mir dann klar gemacht nachher. Dann haben sie mir geholfen dann. Und beziehungsweise der Herrgott hat mir geholfen nachher. Und daher. Und ich bin jetzt bis jetzt nichts mehr rückfällig geworden. Und das lebe ich schon mit der 7 Leben von der Katze, dass ich jetzt ein Kater bin. Weil die 7 Leben habe ich mehrmals überschritten. Und das mit dem Wernig, da bin ich jetzt noch die Erste dankbar. Und die Conny vor allem, dass wir damals geholfen hat. Und noch ein Johannes, wo er mich dann nicht zum Dr. Wecker gegeben hat, weil ich verblutet. Ich möchte nochmal ganz herzlichen Dank sagen an die Fans. Und die Ärzte in Wernig.
Also die Fische, die dich herausgeschluckt haben, waren Menschen, die zur rechten Zeit da waren.
Es war ein ganzer Schwarm.
Ein ganzer Fischschwarm. Jetzt sagst du, du bist seit Jahren trocken, ohne Alkohol. Du kannst dein Leben leben und setzt dich ein. Und wir erleben dich als jemand, der so sich einbringt und ganz klar ist. Dass du heute so leben kannst. Wir haben ja gehört, das ist alles andere als selbstverständlich. Da hätte keiner drauf gewettet. Die Ölung hast du gehabt.
Ja.
Wie erklärst du dir das? Wer gibt dir die Kraft, so zu leben? Wer ermöglicht es dir, dass du heute frei bist? Wie ist es für dich?
Dazu kann ich auch noch was sagen. Zwar war das so. Ich habe damals in meinem Jugendzimmer gehabt damals. Und Da war so ein Bücherregal, wie es halt so ist früher, ne? Und da war eine Bibel drauf gestanden. Und die Bibel, in meinem Rausch, habe ich das ganze Regal umgeworfen, ne? Und da war die Bibel da drauf auf dem Regal gestanden. Und die ist runtergeflogen auf den Boden, ne? Das ganze Bücher runter, da waren Kriegsbücher dabei. Und auf jeden Fall war die Bibel runtergefallen auf den Boden. Und wie es so ist, will die Bibel auf so ein, sind halt so ein paar Seiten aufgeblättert gewesen, wo es aufgestanden, werft eure Sorgen auf den Herrn, denn er sorgt für euch, ne? Da habe ich gedacht, ja, das ist gar nicht mehr so schlecht, ne? Der Herrgott passt schon auch mal auf, ne? Da bin ich dann auch weiter nachgegangen, ne? Aber dann, wie es dann wieder zusammengefliegt haben, nachher auf Deutsch gesagt, dann habe ich dann auf den Herrgott, aber nie mehr verlasse ich dich. Ich verlasse mich immer auf meinen Herrgott, immer, immer. Und ich habe auch gemerkt, dass er immer für mich da ist. Heute früh bin ich bei Anhalter zum Beispiel nach Hammelburg gefahren und dass ich mit dem Zug drauf war nach Karlstadt. Kein Schwein wetter drauf, dass mich in Anhalter mitnimmt und dass ich also pünktlich bis zum Zug komme. Hätte auch kein Mensch geglaubt. Aber ich habe gewusst gehabt, der Herrgott, der muss es machen. Wahrscheinlich wäre ich noch gebraucht. Das hat damals der Arzt auch zu mir gesagt, unser Pfarrer. Das habe ich gemeint damit.
Junge, ich danke dir von ganzem Herzen. Das ist sehr, sehr mutig, finde ich, sich so hier hinzustellen und uns das weiterzugeben. Und viele wussten das nicht und wissen es nicht von dir, dass du das, was Jona hier erlebt hat, dass du das am eigenen Leib erfahren hast und dass er dich rausgezogen hat aus der Tiefe. Und ich erlebe dich als so ein Mensch, der sehr, sehr dankbar ist, immer wieder Gott dankt für dein Leben, das er dir neu geschenkt hat, für jeden Tag, und als sehr positiv. Und jetzt weiß man auch, wo das herkommt, dass du so bist.
Ich wollte nur mal ganz kurz was sagen. Ganz kurz noch, heute wieder nach dem Bett. Wenn das jetzt nicht gewesen wäre, mit den ganzen 8 oder 10 oder 12 Leben, dann könnte ich mal meinen Geburtstag nicht feiern. Das wäre ein Drama bis jetzt. Das war's.
Das Sprichwort meint, Not lehrt beten. Das ist aber nicht immer so. Manche Menschen macht die Not verbittert, zynisch, zieht sie runter und bringt sie weiter weg von Gott durch den Gedanken, warum hat er das zugelassen? Wie konnte das sein? Aber es gibt auch Menschen, die in der Phase des Ertrinkens zu ihm schreien. Oft natürlich die, die Gott schon kennengelernt haben. Und die wissen, dass er da ist. Auch in dem Psalm 50, Vers 15 heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Ich will dich erretten und du wirst mich preisen. Das ist das, was der Jürgen weitergibt, was er erlebt hat. Er wurde errettet und ist ein Mensch, der Gott preist und anbetet. Menschlich betrachtet gibt es in seiner Situation keine Hoffnung, wo Ärzte sagen, da ist nichts mehr zu machen, aber Gott kann. Im Epheserbrief heißt es, er kann unendlich mehr an uns tun, als wir bitten und verstehen. Epheser 3, Vers 20. Gott kann eingreifen und herausziehen. Und so ist die schreckliche Erfahrung des Ertrinkens eine Chance. So war es bei Jona, und als er rausgerissen wurde, hat er ein Danklied gesungen für Gott. Und du merkst es, Menschen sind dankbar, wenn sie das erlebt haben. So wie der Jürgen dankbar ist. Mir ging es auch so, als ich erleben konnte, wie Gott eingreift, auf wie vielen Wegen, welche Fischschwärme er vorbeischickt, um einen Menschen rauszuholen. Ich habe das weitergeben wollen, ich habe es erzählen wollen, ein solches Danklied singen für den lebendigen Gott. Die Chance des Ertrinkens. Wo es dir dreckig geht, möchte ich dich einladen und lädt Gott dich ein, lädt dein Vater und lädt der Herr dich ein. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Sondern schrei zum Herrn, dass er dich festhält.
Schrei zum Herrn, dass er dir Kraft gibt. Schrei zum Herrn, dass er dich durchträgt. Und Paulus staunt darüber. Er sagt, was immer uns auch runterziehen mag, dass alles, ob das Mächte sind oder Gewalten, ob das Dämonen sind, ob das Krankheiten sind, nichts wird Gott daran hindern können, dass er seinen Plan mit uns fertigstellt. Alle Dinge, die wir erleben, die müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Weil Gott hat einen Plan mit deinem Leben und das ist die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit. Gottes Plan heißt, du sollst mit ihm verbunden sein in Ewigkeit. Kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen. Ein Leben ohne Sünde, ohne Schuld, ohne schuldig werden. Ein Leben in Freiheit, ein Leben in Liebe, ein Leben in Gottes Gegenwart, voll Herrlichkeit. Das ist Gottes Ziel mit deinem Leben. Wenn du dich ihm anvertraust, dann wird es wohl auch so sein, dass vieles, wirst du dir nicht erklären können. Wird dir nicht erspart bleiben. Situationen, wo du nicht weiter weißt. Aber das eine weißt du, Gott lässt mich hier nicht los und er führt mich zum Ziel. Und er hat alle Macht und Kraft, mich herauszureißen, mich aus der Tiefe zu holen. So hat das Jona erlebt, so hat das Jürgen erlebt, so haben das viele, viele andere Menschen erlebt. So kannst du das auch erleben. Denn Gott ist ein lebender und liebender Vater. Und er hört dich und er sieht dich. Amen.
Thank you.
Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich, schenke dir seinen Frieden. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre deine Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein, noch hier zusammen zu bleiben. Wer das Gebet sucht, kann hier nach vorne kommen. Dort werden wir auch mit Einzelnen noch beten. Und wir haben nachher noch die Besprechung für das Zeltlager, also die Mitarbeiter, dass sie da auch zusammenkommen. Dann alle einen gesegneten Sonntag. Und nicht vergessen, heute Abend wird dann gefeiert. 1954, 74, 90 und 2014 ist es mal wieder soweit, würde ich sagen.